NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit großen, gewichtigen Fragen. Warum zerstören Menschen eigentlich den Regenwald? Warum töten sie Elefanten wegen ihrer Stoßzähne? Warum missachten sie Warnhinweise mit dem Risiko, eine Naturkatastrophe auszulösen? Und welche Wege gibt es, um solche Umweltverbrechen zu verhindern? Sie sucht und findet Antworten, die Rechtspsychologin Julia Shaw. Heute ist sie zu Gast bei NDR Kultur. Herzlich willkommen.
Hallo.
Green Crime, so heißt ihr Buch. Es ist gerade bei Ullstein erschienen und der Untertitel lautet, was Umweltverbrecher antreibt und wie man sie aufhält. Ein Buch, für das Sie ja auch sehr lange recherchiert haben. Sie haben mit unterschiedlichsten Gesprächspartnerinnen und Partnern gesprochen. Welches Umweltverbrechen hat Sie in dieses Buch reingezogen?
Das, was mich reingezogen hat, ist tatsächlich in Kapitel 3, wo ich mit der sogenannten EIA, also die Environmental Investigation Agency, arbeite. Und sie sind so die CIA für die Umwelt. Und das sind wirklich Undercover-Agenten, die sich reinschleichen in organisierte Umweltverbrechen. Und das hat mich wahnsinnig interessiert, weil ich wusste gar nicht, dass es diese Welt gibt. Also die organisierte Verbrecher, also diese Gangs eigentlich auch in der Umweltverbrechenswelt, aber auch die Undercover-Agenten und die Interpol-Agenten. Also richtig diese geheime Welt. Und das finde ich auch eigentlich sehr aufregend, so erzählerisch. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Protagonisten, diese Ermittler auch kennenlernen.
Bei was für einem Umweltverbrechen haben die recherchiert?
Sie haben recherchiert über Wildtiere. Also es ging um den Wildtierschmuggel, vor allem Elfenbein. Und das war das letzte große Elfenbeinsyndikat. Das letzte kann ich sagen, weil in meinem Buch Green Crime gibt es immer ein Happy Ending. Und alle Fälle werden also gecrackt und am Ende kommen auch immer Menschen vors Gericht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu zeigen, von Anfang bis Ende, wie man wirklich ermitteln kann, aber dann auch wirklich zur Justiz kommt. Und bei diesem Fall auch war es die letzte große Bande. Und was mich interessiert hat, ist vor allem, wie viele Levels es auch gibt. Also es gibt halt die Wilderer selber, die die Elefanten umbringen, aber sie werden aktiv rekrutiert von den sogenannten Bossen. Und die Bosse kommen dann in diese kleinen Dörfer in Afrika vor allem und bieten dann halt Geld für etwas, was diese Menschen sonst nicht tun würden. Und die Bosse kriegen dann, die haben ihren Manager eigentlich, der über ihnen steht. Und über den steht nochmal der Chef vom Ganzen. Und das war mir gar nicht so klar, dass es eigentlich immer bei Umweltverbrechen so diese unterschiedlichen Levels gibt und dass man alle verstehen muss, um diese Verbrechen aufzuhalten.
Was ich bei diesem Fall gelernt habe, ist, dass gar nicht die Menschen, die die Elefanten töten, ich habe es eingangs gesagt, warum töten Menschen Elefanten wegen ihrer Stoßzähne, dass gar nicht unbedingt die Menschen, die das Gewehr in der Hand halten und schießen, die, ich sag mal, alleinigen Täter sind, sondern oft selber auch Opfer.
Richtig, also das sind Menschen, die unter absoluter Armut auch leiden und es ist einfach zu sagen, hey, das sind jetzt die Menschen, die die Waffe in der Hand haben, wirklich, und die kann man jetzt ins Gefängnis stecken. Und das sieht man bei diesen unterschiedlichen Fällen, die ich behandle, also ob es der illegale Bergbau ist, ob es Mord im Amazonas ist, ob es illegaler Fischfang ist, das hat man eigentlich so, dieses untere Level hat man eigentlich immer. Und das sind Menschen, die wirklich, also absolute Armut ist, wenn man wirklich auch nicht sich was zu essen leisten kann, wenn man gar nichts hat und dann nimmt man halt irgendeinen Job. Und wenn man diese Menschen ins Gefängnis steckt, davon wird es mehr geben, weil es gibt immer Armut und es gibt immer andere Länder, wo man hingehen kann und diese Menschen ausnutzen kann. Man muss immer ein Level höher, aber man darf auch nicht, und das ist mir auch ganz wichtig, zu hoch zu schnell. Also man darf nicht vergessen, dass es diese ganzen mittleren Stufen gibt, weil ich glaube, im Gespräch Umweltzerstörung geht es ganz schnell die Politik, die Gesellschaft. Das sind diese großen Themen, wo eigentlich kein einzelner Mensch wirklich existiert. Und es ist dann so, das System ist schuld. Was ist das System? Wer ist das System? Und das war mir ganz wichtig in diesem Buch, das wirklich aufzubrechen und auf Individuen zu zeigen und zu sagen, diesen Menschen. Und die müssen wir verstehen, die müssen wir auch psychologisch verstehen.
Das zeigt sich ja auch ganz gut zum Beispiel bei VW. Mit diesem Fall fangen Sie an, der Abgasskandal von VW, wo wir natürlich auch, die das in den Medien gerade in Deutschland sehr stark mitverfolgt haben, auch ganz schnell sagen, diese Firma. Also alle oder niemand sozusagen. Es bleibt so eine undurchsichtige Masse tatsächlich.
Genau, das ist so undifferenziert und unnuanciert. Und das als Psychologin stört mich immer. Es stört mich auch immer, dass ich habe 3 Jahre an dem Buch gearbeitet und ich habe mit wahnsinnig vielen Menschen gesprochen. Und da kam dann, ach ja, So ein Buch brauchen wir doch gar nicht, weil wir wissen doch psychologisch, was dahinter steckt. Die Antwort ist immer Gier.
Mhm.
Und da bin ich fast immer ausgeflippt. Natürlich ist es nicht nur Gier. Da gibt's noch immer komplexere psychologische Mechanismen. Und das war auch meinen Protagonisten ganz wichtig zu sagen. Das sind normale Menschen. Also das sind Menschen wie du und ich. Und die müssen wir nuancierter verstehen. Und deshalb habe ich auch das Sechs-Säulen-Modell entwickelt durch dieses Buch. Und das sind die sechs Faktoren, die psychologisch Umweltverbrechen unterstützen. Und die sind Bequemlichkeit. Also manchmal ist es einfach einfacher, das Schlechte zu tun, das in Anführungszeichen Böse zu tun für die Umwelt, als es richtig zu tun. Straffreiheit, entweder die wahrgenommene Straffreiheit, also ich glaube, ich kann davonkommen, oder um mich rum sehe ich, dass hier keiner vors Gericht kommt zum Beispiel. Gier, ja, ist eins der sechs. Rationalisierung ist auch ganz wichtig. Also ich mache es, weil ich es machen muss oder weil ich meine Kinder zur Privatschule schicken muss oder weil ich es für die Organisation... Unethisches, prosoziales Verhalten gibt's auch. Also für die Organisation, für mein Unternehmen mache ich das. Nicht für mich.
Ist das auch ein Schönreden? Also
ja,
ich meine, ich muss meine Kinder zur Privatschule schicken, könnte ich ja sagen, nee, musst du natürlich nicht.
Das ist richtig. Aber die, ganz wichtig zu verstehen ist aber, dass die Menschen selber sagen, ich mache das nicht für mich, ich mache das für jemand anders.
Mhm. Und also auch eine Art Verantwortung abgeben, sich gar nicht gemein machen mit dem Verbrechen, das man gerade begeht.
Genau, und auch die mittleren Manager oder diese Bosse, die in kleinere Dörfer gehen und diese untere Schicht rekrutieren, die sagen auch, ich kreiere Jobs. Ich gebe Menschen Geld, auch wenn sie selbst im Gefängnis sitzen und es ein Interview gibt und Forschende sie fragen, wie fühlst du dich jetzt? Dann sagen sie, ja, ich bin eigentlich ein guter Mensch.
Hm.
Und das sieht man bei VW, das sieht man beim Schwarzmarkt, das sieht man überall immer wieder. Und dann kommt dazu die Konformität. Alle anderen machen es auch. Das war bei Volkswagen ganz klar auch ein großer Faktor.
Hm.
Ja, alle um uns rum machen es ja auch. Und dann fühlt man sich auch, ja, kann ich hier jetzt wirklich was sagen? Und was gibt's dann vielleicht für Konsequenzen? Und dann das Letzte ist Verzweiflung. Und da sind wir vor allem wieder bei dieser unteren Schicht. Aber auch psychologische Verzweiflung insgesamt. Also wenn man meint, man hat vom Unternehmen, muss man irgendwas erreichen, das ganz schwer ist. Oder man weiß, man kommt da nicht hin. Zum Beispiel, dass man die Standards trifft in Amerika, wenn man die VWs nach Amerika exportiert. Und man weiß, in dem Rahmen, der einem gegeben wurde, das schaffen wir nicht, mit dem Geld und mit der Zeit, dann lügen wir halt. Und diese psychologische oder auch echte, also absolute Verzweiflung ist auch immer dabei. Und ganz wichtig ist, man kann bei jedem dieser psychologischen Faktoren, kann man handeln.
Zum Beispiel, also wenn Sie jetzt eins dieser Umweltverbrechen, die Sie da angeguckt haben, rausgreifen und sagen, das ist zum Beispiel ein guter Hebel, um anzusetzen, damit solche Verbrechen vielleicht gar nicht erst passieren. Also nicht, um sie hinterher aufzuklären, also nicht, dass wir Agenten brauchen, die auf die Spurensuche gehen, sondern schon im Vorfeld präventiv was machen können. Verzweiflung, okay, Armut, wir versuchen, legale Jobs anzubieten. Wie sieht's mit den anderen Stufen aus?
Ja, Armut zu bekämpfen ist wichtig, aber auch, das kann man auch anders machen. Und da sieht man in der grünen Kriminologie, also das ist ein Bereich, ich komme aus der Psychologie, aber die grünen Kriminologen, daher kommt auch der Titel, also Green Crime ist in der Wissenschaft ein Begriff. Sie sagen schon lange, dass man auch die Menschen, die in diesen Dörfern wohnen, die kann man ganz gezielt auch unterstützen, dass sie halt dafür Geld kriegen, dass sie die Elefanten schützen und nicht töten. Und da kann man eigentlich ziemlich wenig Geld investieren und hat man sehr große Erfolge, weil sie wollen ja auch nicht Teil von diesem Schwarzmarkt sein. Sie wollen auch nicht illegal handeln. Sie wissen, dass es da auch negative Konsequenzen geben kann für sie. Also sie können ja auch Freiheitsentzug kriegen.
Ich weiß jetzt nicht, welcher Job gefährlicher ist, der des Jägers oder der des Beschützers. Auf jeden Fall habe ich in Ihrem Buch gelernt, und das sind manchmal so einzelne Sätze, die so im Fließtext fast verschwinden, aber die einen so anspringen dann doch, wenn man denkt, Moment, habe ich das jetzt richtig gelesen, dass zum Beispiel jeden Tag ein Umweltschützer getötet wird, also nicht stirbt, sondern wirklich ermordet wird.
Richtig, und das ist in Kapitel 2, gehe ich darauf ein, wie in Brasilien vor allem Menschen ermordet werden in dem Staat von Pará, und das eines der gefährlichsten Ecken der Welt. Und was da halt auch passiert, ist zum einen die Straffreiheit, also dass es werden Menschen ermordet, und das ist ja Mord, normaler Mord. Und dafür gibt's ja auch Gesetze, klar.
Mhm.
Und dafür gibt's auch schon Ermittler. Aber sie werden oft nicht bestraft, die Menschen, die diese Menschen ermorden. Und Brasilien hat seit 1987 mindestens Rechte für indigene Menschen. Und dennoch werden diese Grenzen werden überschritten. Und was da mich erschreckt hat, ist, dass es gibt diese Morde und ich habe da mit einem Umweltanwalt, das ist der Protagonist in dieser Geschichte, der selbst auch in Brasilien wohnt. Und als ich mit ihm gesprochen habe, war so im Hintergrund, hat man wirklich den Regenwald gesehen. Also er war per Zoom, habe ich mit ihm gesprochen, weil ich fliege natürlich jetzt nicht um die Welt. Aber ich habe dann mit ihm gezoomt und so ganz hinter ihm, so der Regenwald, die Sonne kracht so rein durchs Fenster. Und er sagte, ja, ich bin auch ein Umweltbeschützer. Aber ich bin halt auch Anwalt. Mhm. Und er hat mir ganz klar gesagt, vor jedem Baum im Regenwald steht ein Mensch. Und das mögen halt manche Menschen nicht. Und vor allem, wenn sie dann andere entmenschlichen oder sagen, es ist mir egal, was jetzt mit diesen Menschen passiert, dann kommt es auch schon mal zu Mord. Und diese Idee, dass man Menschenrechte und die Rechte der Umwelt verknüpfen muss und über beide gleichzeitig sprechen muss, darum geht es in Kapitel 2.
Um das nochmal kurz aufzufächern, es gibt ja sozusagen für jedes Umweltverbrechen, das Sie beleuchten, gibt es oder gab es für mich so einen Aha-Effekt. Also natürlich wissen wir, dass der Regenwald abgeholzt wird und wir denken auch, wir verstehen ungefähr, wie die Mechanismen laufen. Aber es gibt dann doch nochmal diese psychologischen Konzepte dahinter, die Sie dann genau in diese Geschichte einschreiben. Da beim Regenwald zum Beispiel erklären Sie das Konzept des psychologischen Besitzes und des juristischen Besitzes. Mhm. Können Sie das nochmal aufdröseln, weil ich gedacht habe, ja, das klingt für mich total logisch.
Also Psychologen interessieren sich schon lange dafür, was Menschen machen mit geteiltem Land, aber auch geteilten Ressourcen. Also wir haben jetzt etwas, wo wir beide ran können. Wir können es entweder ausnutzen und so viel profitieren wie ich jetzt als Individuum, wie ich es jetzt kann, oder wir teilen es. Und wir nutzen es gleich oder ähnlich. Und die Frage ist natürlich immer, was gibt es für Sachen, die ich modifizieren kann, damit jemand eher so handelt, dass es ihm selbst gut geht oder dass er so handelt, dass es allen gut geht. Und was Psychologen gemerkt haben, ist, dass über hunderte von Experimenten, dass meistens, wenn man so diese Studien macht, lernen Menschen, wie sie sich selbst besser helfen, anstatt wie sie anderen helfen können. Aber wenn einer in dieser Gruppe anfängt, kollektiv zu arbeiten und zu sagen, ich nehme jetzt nicht alles einfach für mich und ich teile das jetzt und dadurch geht es auch dieser Ressource besser, weil wir sie länger, also nachhaltiger haben können, dann machen andere das nach. Also man sieht ganz klar einen sozialpsychologischen Effekt, dass sobald andere teilen, will man auch teilen oder man glaubt, man muss es. Also wie man sich verhält, ist ja dann das Wichtigste. Und ob man es jetzt macht, weil man jetzt unbedingt möchte, teilen ist gut, okay. Aber es kann auch einfach sein, dass man denkt, oh, das ist jetzt inakzeptabel, wenn ich das nicht mache. Und das motiviert ja auch.
Weil man so in der Gemeinschaft beobachtet wird. Es ist ja fast, wie Sie es vorhin bei VW gesagt haben, die andere Seite des Blattes. Also alle machen es, also mache ich es auch. Oder ich traue mich gar nicht mehr dagegen zu sprechen.
Genau, Konformität kann auch was Gutes sein. Also man kann auch positiv handeln wegen Konformität. Und da gibt's halt das sogenannte psychologische Eigentum. Und das psychologische Eigentum ist, das ist mein Land und ich möchte es beschützen, weil es ist meins und es ist mein Zuhause oder ich habe da so eine Connection, ich habe da so ein...
Ich fühl's,
genau. Und das haben wir auch mit unserem eigenen Haus ganz oft, meine Wohnung, wenn da jetzt jemand reinkommt und irgendwas abbrennt, das stört mich absolut. Und so fühlen sich halt Menschen, vor allem auch indigene Menschen, die in diesen Wäldern wohnen und sagen, ich wohne hier. Und ihr kommt hier rein und klaut uns unser Zuhause.
Es kann aber auch der Platz sein, wo der Wochenmarkt stattfindet und ich sitze immer unterm gleichen Baum, auf der gleichen Bank. Und wenn jetzt der Baum abgesägt würde, dann würde ich denken, was hat die Stadt hier vor? Das ist ja mein Baum.
Richtig, ja, aber das ist absolut. Das ist dieses psychologische Eigentum, ist wahnsinnig stark. Das ist genau das. Und manche Menschen haben das halt für die ganze Erde. Und ich glaube auch, dass Aktivistinnen eher so dieses psychologische Eigentum haben, unsere Erde, wir müssen sie beschützen. Und dann gibt es halt andere, die das nicht haben. Die haben halt auch vielleicht das juristische Eigentum. Und das ist ja auch so eine Lösung, die manchmal präsentiert wird. Wir könnten doch die Umwelt schützen, wenn es alles irgendwem gehören würde. Und das ist nicht evidenzbasiert. Also meistens, wenn Menschen Land besitzen, vor allem wenn das nur eine Nummer für sie ist und sie nicht dieses psychologische haben, dann zerstören sie es eher. Und das sieht man in Brasilien auch, dass sie eher sagen, ja, ich habe dieses Land gekauft, ich kann machen, was ich will.
Also präventiv könnte man doch versuchen, das juristische Eigentum in das psychologische Eigentum zu überführen, oder? Also, dass Menschen, die jetzt Regenwald besitzen und aber irgendwo ganz anders auf der Welt wohnen und von da aus nur Befehle weitergeben, dass die auch eine emotionale Bindung plötzlich zu diesem Stück Land bekommen. Ist das ein Lösungsansatz, der verfolgt wird, oder bringt der psychologisch nichts, sage ich jetzt mal.
Doch, der bringt schon psychologisch was. Es sind halt ganz viele unterschiedliche Lösungen, würde ich sagen. Psychologisch, aber auch praktische Lösungen. Also auch, wie geht man mit Umweltverbrechern um, wenn man sie schnappt? Also jetzt habe ich einen vor mir. Freiheitsentzug, Geldstrafe, was mache ich jetzt? Was ist die Antwort? Und wie können wir das verhindern, dass andere das nachmachen? Aber so die Idee, dass wir psychologisches Eigentum unterstützen, ist wichtig. Und ich glaube, das können wir auch in dem, wie wir über die Umwelt sprechen. Und dass wir, ich glaube manchmal, so das Messaging, also wie auch die Umwelt beschützt wird, es ist halt ganz viel negativ. Und die Welt brennt eh ab und es ist alles eine Katastrophe, die Umweltkatastrophe. Es wird ja alles so als hätten wir schon verloren.
Ja.
Und ich weiß sogar, das ist psychologisch schlecht und es führt eher dazu, dass man dann gar nicht handelt und zur sogenannten Eko-Depression. Und was wir brauchen, Eko-Wut, also die grüne Wut, könnte man sagen, dass man wütend ist auf Menschen, die die Erde zerstören, das ist okay. Die motiviert. Da gibt es Studien zu, die belegen, dass Eko-Wut motivierend ist, dass man dann handelt. Aber diese Idee, dass wir die Message ändern und sagen, das ist unsere Welt, da sind wir wieder beim psychologischen Eigentum, unsere Welt, unsere Heimat. Und ich finde auch tatsächlich dieses Image, diese Darstellung so, wenn jemand in ihre Wohnung kommen würde und einfach mal das Wasser vergiftet und die Luft vergiftet und Sachen abbrennt und dann aus dem Garten die Bäume klaut, und da wäre man ja total empört. Da würde man sofort zur Polizei gehen. Und genau das passiert gerade. Und manche schauen hin und manche tun was. Und genau über die schreibe ich in dem Buch, Green Crime. Aber manche auch nicht. Und ich glaube, das müssen wir verstehen. Das ist wirklich unsere psychologische Eigentumswelt.
Julia Shaw ist im Gespräch auf NDR Kultur, 1987 in Köln geboren, in Kanada aufgewachsen, Bestseller-Autorin und als Rechtspsychologin eben am University College in London. Und Sie sind auch Host eines True Crime Podcasts bei der BBC. Bleiben wir nochmal bei dem Themenkomplex der Straffreiheit. Also viele Umweltverbrechen geschehen auch so ein bisschen im Dunkeln, auch weil die Menschen, die daran beteiligt sind, davon ausgehen, sie werden sowieso nicht entdeckt. Also Beispiel Hochseefischerei, illegale. Wir befinden uns auf dem offenen Meer, es gibt keine Regeln. Um dieses Fleckchen Erde kümmert sich sowieso niemand. Also man geht davon aus, nicht entdeckt zu werden. Wenn jetzt aber jemand entdeckt wird, was für Strafen wären angemessen? Man kann natürlich verurteilt werden für den Mord an einem Umweltschützer oder dafür, dass man zum Mord angestiftet hat. Aber was für eine Strafe wäre angemessen, gerecht oder vielleicht auch symbolisch wichtig, wenn jemand illegal fischt oder wenn jemand einen Flecken Wald, der über Jahrtausende Jahre gewachsen ist, niederbrennt?
Ich will auch erstmal kurz in die negative Freiheit eintauchen, weil das ist auch ein ganz wichtiger Begriff, weil mitten auf dem Ozean oder tief in den Wäldern oder auch unter der Erde, da kommt halt diese Idee, hier guckt keiner hin, ich kann machen, was ich will. Und das nennt man negative Freiheit, das ist auch die Wahrnehmung, die Freiheit von Gesetzen. Und das ist anders als Freiheiten, die wir so als Menschenrechte zum Beispiel sehen, wo wir haben Freiheit, weil wir Rechte haben und weil wir auch beschützt werden, dass wir einander nicht wehtun. So ein bisschen der Vergleich Wilde Westen ist negative Freiheit und Gesellschaft, wie wir sie eigentlich verstehen, ist positive Freiheit. Und das ist auch interessant psychologisch, weil die Frage ist ja dann, handeln Menschen anders, wenn ihnen nicht zugeschaut wird? Und die Antwort ist manchmal. Und das weiß man auch selber. Also wenn man zu Hause ist und, ich weiß nicht, ich esse auch gerne dann anders und nicht mit einem Teller und ich, so ein paar Sachen rutschen dann aus, die sozial vielleicht inakzeptabel wären, wenn da andere wären. Aber ich begehe keine Straftaten, weil ich alleine bin, weil ich habe auch eine eigene Ethik. Und da ist halt auch wieder dieses Psychologische, was in den Köpfen der Menschen abgeht, wenn sie in diesen Bereichen der negativen Freiheit sind. Und wie können wir sie dazu bringen, dass sie halt immer noch die richtige Entscheidung treffen. Auf jeden Fall beobachten. Ja. Aber wir wissen, dass Menschen zu beobachten macht einen Riesenunterschied in dem, wie sie handeln. Und das ist vor allem bei Straftaten. Also wir wissen auch, dass es viel wichtiger ist, Menschen konsequent zum Beispiel eine Geldstrafe zu geben, dass sie wissen, es wird auf jeden Fall eine Strafe geben, wenn ich jetzt diese Straftat begehe. Das ist viel wichtiger, als zu sagen, ja, so ab und zu gibt es dann eine Strafe. So einer in 100 wird dann geschnappt. Und dann gibt es richtig, richtig Krach. Das funktioniert nicht so gut. Weil das Problem ist, wenn das nur so selten passiert, Menschen überschätzen sich total und sie glauben, das wird mir nicht passieren. Ich bin nicht einer von den einen von 100. Ich bin klüger als die anderen, mich schnappt keiner. Als Kriminalpsychologin sehe ich das ja immer wieder. Und auch wenn diese Strafe ziemlich klein ist, solange sie mehr ist oder die Strafe größer ist, als was man davon kriegt, reicht das ja schon.
Da geht es ja auch ums Beobachten, also sowas wie, ich sehe dich, ich habe gesehen und du wirst dafür sanktioniert.
Richtig, genau. Und das machen wir gerade noch nicht genug. Wir haben nicht genug Ressourcen investiert darin, dass wir sehen, wo diese Umweltverbrechen begangen werden, wer sie begeht und dann auch, dass sie ermittelt werden und dann vor Gericht kommen. Und da würde ich auch sagen, also ich weiß, Umweltbehörden sind nicht so das sexy Thema, aber ich finde Umweltbehörden großartig und ich fange ja auch an mit einem Mann, einem Ermittler von einer Umweltbehörde in Amerika, der den VW-Diesel-Skandal entdeckt hat. Und wir müssen diese Jobs auch finanzieren und unterstützen. Mhm. Und damit erreichen wir sehr viel. Mhm. Also ich habe gelernt, dass es diese Ermittler gibt, dass es diese Jobs gibt, von denen ich nichts wusste. Diese Undercover-Agenten, die Interpol-Agenten, die Anwälte, die wirklich auch im Regenwald selbst sind, die Wissenschaftlerinnen, die dann auch vor Gericht gehen, die klinische Soziologin, die da selbst ermittelt und die Bergbauer kennenlernt und jahrelang mit denen lebt, um zu verstehen, warum geht ihr in diese Minen. Das wusste ich alles nicht. Und ich glaube, jetzt bin ich so hoffnungsvoll tatsächlich wie noch nie, weil ich weiß, es gibt Menschen, die auf unserer Seite kämpfen. Es sind nicht abstrakte Jobs, es sind konkrete Jobs, konkrete Menschen und konkrete Lösungen. Und das motiviert mich sehr.
Jede Geschichte, oder was heißt Geschichte, jeder Fall, muss man ja sagen, also jedes Crime, jedes Umweltverbrechen endet ja eben auch mit einem Happy End, Sie haben es schon gesagt. Das macht zum einen schon hoffnungsvoll. Zum anderen hatte ich aber auch oft das Gefühl, ja gut, das sind die großen, dicken Fische, das sind die Leute mit Macht, das hat doch mit mir oder mit uns, die wir hier als Endverbraucher sitzen und versuchen, weniger Plastik zu kaufen, weniger Fleisch zu essen und möglichst nicht zu fliegen und so weiter und so fort, gar nichts mehr zu tun. Also was mache ich hier eigentlich in meinem Leben? Hat das überhaupt einen Einfluss auf Klimaveränderung, auf Biodiversität und so weiter? Oder ist da nicht vielleicht auch eine Resignation, weil die schwierigen Dinge einfach auf einer anderen Ebene verhandelt werden?
Also Resignation hoffentlich nicht, aber ich habe ganz absichtlich in diesem Buch über große Fälle geschrieben. Zum einen, weil es interessanter ist, glaube ich, diese großen Fälle zu verstehen auch.
Und also fürs Lesen ist es auf jeden Fall interessant und ich finde auch, dass man ja wirklich psychologisch von den Konzepten her Dinge mitnimmt, die man ja doch auch so ein bisschen in seine Bubble übertragen kann. Also
das war die Hoffnung. Und was aber auch wichtig ist, ist für mich nicht, ich glaube nicht, dass wir Endkonsumenten ins selbe Boot setzen sollten wie diese großen Verbrecher. Also genauso wie in der Kriminalpsychologie sage ich nicht, dass passive Aggression, also wenn ich jetzt so ein bisschen meinen Partner anmotze, das ist nicht dasselbe wie ein Serienmörder sein. Und das ist für mich ähnlich. Und ich glaube, das wird ganz oft zusammengeschoben, als wäre es genau dasselbe. Und das ist totaler Blödsinn. Klar gibt's individuelle Sachen, die wir machen können, die einen kleinen Unterschied machen können. Vielleicht sogar bei manchen in größeren. Aber hauptsächlich ist es schon von oben. Also es ist schon so, dass die Konzerne vor allem die Ressourcen investieren müssen, dass sie es richtig machen. Und viele machen es ja, das muss man ja auch sagen. Sind nicht alle Umweltverbrecher, aber da muss dann auch jemand von außen kommen ab und zu und sagen, so geht's nicht und diesen Regeln müsst ihr auch wirklich folgen. Und wenn es diese Menschen von außen nicht gibt, dann kann sich halt diese Rationalisierung, diese Konformität, dieses Gier, diese ganzen psychologischen Faktoren, die können sich da festsetzen. Und dann gibt es doch Unternehmen, die sagen, ja, jetzt machen wir doch die Umwelt kaputt.
Jetzt, wo das Buch draußen ist, was ist Ihre Hoffnung, was ist Ihr Wunsch, auch jetzt mit diesem geballten Wissen, dass Sie mit diesem Buch ja nochmal selber auch irgendwie sich anrecherchiert haben?
Meine Utopie wäre, dass die Gespräche sich komplett ändern, was dieses Thema angeht. Das Thema Umwelt, das Thema Aktivisten, aber auch vor allem das Thema, was können wir jetzt tun? Und dass wir weggehen von dem, es geht doch eh nichts, die Welt ist eh kaputt und in Anführungszeichen das System ist das Problem. Stattdessen, dass wir wirklich feiern, dass es diese Ermittler gibt, dass es diese tollen Jobs, diese tollen Menschen in tollen Jobs, die ihr Leben dafür investieren, dass sie für unsere Zukunft kämpfen. Und ich glaube, über die müssen wir viel mehr sprechen, die müssen wir kennenlernen. Und ich hoffe, dass auch Menschen inspiriert werden, vielleicht in diese Jobs zu gehen und sie zu unterstützen. Und ich glaube auch, und das meine ich wirklich ernst, ich glaube, ganz oft kommt, ja, aber es ist doch alles gerade, geht doch gerade zurück ein bisschen. so die Welt, man sieht so Amerika an, ja, da ist auch wieder Thema Grün ist wieder negativ. Mhm. Ja, also zum einen, Fortschritt ist keine gerade Linie und zum anderen stimmt das nicht. Also wenn man sich die Werte anguckt, die biosphärischen Werte der Welt, die meisten Menschen auf der Welt sagen jetzt, dass sie jede Woche oder jeden Tag an den Klimawandel denken.
Ja.
Und das hat sich so geändert in den letzten 5 Jahren. Wenn man sich das Europäische Parlament anschaut und guckt, was es für neue Regeln in den nächsten 3 Jahren geben wird, das ist auch Wahnsinn. Also wir gucken in 20 Jahren, glaube ich, auf diese Zeit zurück und sagen, boah, was haben wir alles geschafft? Und ich glaube, da müssen wir stolz drauf sein, auch wenn sich es manchmal zu langsam anfühlt, dass wir sagen, guck mal, was wir alles tun und nicht so zu tun, als würden wir gar nichts tun.
Ich hoffe, Sie behalten recht mit dem Zurückgucken. Auf jeden Fall können wir diese tollen Menschen, die Sie jetzt gerade schon beschrieben haben, kennenlernen in Ihrem Buch Green Crime, was Umweltverbrecher antreibt und wie man sie aufhält. Erschienen im Ullstein Verlag gerade eben, 320 Seiten, kosten knapp 25 Euro und aus dem Englischen übersetzt hat Ingrid Icker. Und ja, Sie durften wir zum Glück auch kennenlernen. Ich sage vielen Dank für den Besuch bei NDR Kultur, Julia Shaw.
Vielen Dank.
Und Julia Shaw hat natürlich noch andere Bestseller geschrieben, unter anderem das Trügerische Gedächtnis, dann Böse, die Psychologie unserer Abgründe und Bi, vielfältige Liebe entdecken. Alle 3 sind bei Hansa erschienen. Mein Name ist Andrea Schwietzer.
NDR Kultur.